Einen schönen guten Morgen allerseits. Auch ich begrüße euch alle herzlich zu unserem vierten Adventsgottesdienst. Wenn du heute hier zu Gast bist oder zum ersten Mal da bist, möchte ich dich ganz besonders begrüßen. Schön, dass du gekommen bist. Nur noch 2 Tage, dann ist es soweit. Weihnachten steht vor der Tür und die Vorfreude steigt, vor allem bei den Kindern, aber ich denke auch bei vielen von uns Erwachsenen. Ich freue mich auf jeden Fall total aufs Weihnachtsfest. Für mich ist es das schönste Fest im Jahr. Es ist ein wunderschönes Fest und ein ganz besonderer Anlass. Wir gehen ja in diesem Monat durch diese Predigtenreihe über das Thema Begegnung. Und heute ist die letzte Predigt in dieser Reihe und hat den Titel Lebensverändernde Begegnung. Wie kann Jesus mein Leben verändern? Vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt und suchst nach Antworten. Ich habe mir für heute vorgenommen, diese Frage zu beantworten und aufzuzeigen, wie Jesus mein Leben verändert hat und was genau er verändert hat. Ich möchte aber auch aufzeigen, dass Jesus das Leben von jedem Menschen verändern möchte und es auch zu allen Zeiten getan hat und auch heute noch tut. Das durfte ich schon oft genug bei anderen Menschen beobachten. Und ich rede nicht von irgendwelchen kleinen, oberflächlichen Veränderungen, sondern von tiefgreifenden, radikalen Veränderungen des Lebens. Wir feiern ja an Weihnachten die Geburt Jesu. Eine Geburt generell ist immer etwas ganz, ganz Besonderes. Sie ist ein Moment der gemeinsamen Freude und Dankbarkeit. Ein wunderschöner Moment, in dem neues Leben in die Welt hineinkommt. Ein unbeschreiblich schöner Moment, an dem man sich gerne zurückerinnert. Ich weiß noch genau, wie meine erste Tochter Estella zur Welt kam. Ich war so glücklich. Und ich war zum ersten Mal in meinem Leben Papa geworden. Alles, woran ich dachte, war Liebe. Gott. Ich bekam keinen Satz heraus vor Freude. Und wenn, dann bestanden meine Sätze meistens aus einzelnen Wörtern, wie zum Beispiel Wow, Gott, süß, gut, danke. Aber ich war einfach überwältigt vor Freude. Und genauso war es auch bei meiner zweiten Tochter Amalia. Ich weiß noch, wie ich sie zum ersten Mal in meinem Arm halten durfte. Was für ein Moment der Freude. Ich weiß noch, wie ich dann Angst hatte, sie mit dem Auto nach Hause zu fahren. Also sie lag dann hinten auf der Rückbank in ihrem Maxi-Cosi und ich fuhr ganz langsam und vorsichtig. Ja, so wie bei der Fahrprüfung in der Fahrschule oder so. Und dann, als ich sie dann vom Auto zum Haus trug, hatte ich Angst zu stolpern und hinzufallen. Ja? So als wenn man plötzlich in der Ecke stolpern und hinfallen würde. Aber sie war so kostbar für mich. Also, Otto und Lydia, ihr seht, was auf euch zukommt. Wenn ich, der ich kein herzensguter, vollkommener Mensch bin, mich so über die Geburt meiner Töchter freuen kann, wie wird sich denn Gott, der vollkommen ist, über die Geburt seines Sohnes gefreut haben? Wie wird er sich über meine Töchter gefreut haben? Wie wird er sich über meine und deine Geburt gefreut haben? Gott freut sich über die Geburt jedes einzelnen Menschen. Und er hat Pläne und Ziele und Visionen für jeden Einzelnen von uns. Und eins seiner Ziele ist es, Freude in unser Leben zu bringen. Und genau das hat er durch Jesus getan. Jesus hat Freude in die Welt gebracht. Und darüber möchte ich reden. In den letzten Wochen haben wir gehört, wie Jesus Freiheit und Frieden in die Welt gebracht hat. Und wie er auch den Menschen individuell so begegnet ist, wie sie es gebraucht haben. Ich möchte darüber reden, dass wir Christen allen Grund zur beständigen Freude haben. Und dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ich habe also nur einen Punkt, über den ich heute reden möchte. Anfangen möchte ich mit meinem persönlichen Blickwinkel. Und bitte seht mir nach, dass ich euch heute ein paar Fotos von mir zeige. Aber ich dachte, die passen ganz gut rein, weil ich will ja über die Freude reden, die Gott in mein Leben gebracht hat. Jesus bringt Freude in die Welt. Das hat er schon mit seiner Geburt getan. Wir fangen mit der Bibelstelle an, die wir schon in den letzten Wochen einige Male gelesen und gehört haben. Lukas 2, Vers 8 bis 12. Und alle Verse, die wir heute lesen werden, werden auch hier vorne abgebildet sein, sodass ihr auch hier vorne mitlesen könnt. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Der Engel des Herrn offenbarte den Hirten, dass dieser versprochene Retter, dieser Messias, schon an diesem Tag geboren worden war. Und dass aufgrund dieser guten Nachricht große Freude im ganzen Volk herrschen wurde. Also wir sehen, Jesus brachte schon am Tag seiner Geburt Freude in die Welt. Und wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir, wie sich dann unzählige Engel versammelten und Gott lobten und voller Freude waren. Das Evangelium von Jesus beginnt mit der Freude über seine Geburt und es hört auch mit der Freude über seine Auferstehung auf. Evangelium heißt auf Deutsch gute Nachricht. Das Evangelium ist einfach eine frohe Botschaft, die Freude in unser Leben bringt. Sehen wir uns nicht alle nach Freude in unserem Leben? Wir wollen noch mehr Freude haben. Wir wollen doch nicht grießgrämig durch den Tag gehen und durch den Alltag gehen. Ich finde freudestrahlende Menschen total attraktiv. Sie haben ein anziehendes Wesen und ich bin gerne mit ihnen zusammen. Als Kind hatte ich viel Freude im Leben. Ich war ein richtiger Schlawiner und brachte andere oft zum Lachen. Ich heckte auch meistens irgendwas aus. Mein Leben war geprägt von Freude und Leichtigkeit. Diese Freude nahm dann zunehmend im Alter leider immer mehr ab. Und auch zu Hause wurde die Stimmung immer schlechter. Meine Eltern ließen sich scheiden, da war ich 16 Jahre alt. Und ich fing dann nach und nach an, gewisse Dinge auszuprobieren und auch zu sündigen. Die Versuchungen kamen oft durch irgendwelche Kumpels, die mir erzählten, wie toll dieses oder jenes sei. Ich probierte vieles aus. Alkohol, Zigaretten, Cannabis, Sex, aber auch Diebstahl und Betrug. Am Anfang ist alles immer aufregend. Es war zum Beispiel aufregend, die Lehrer in der Schule zu täuschen und zu betrügen bei Prüfungen. Man kann da ja sehr kreativ sein. Ich habe mir zum Beispiel einiges in die Hand geschrieben und dann fässt man sich so durch die Haare. Damals hatte ich noch Haare. Ja, wie kann man das was ablesen? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Man kann auf jeden Fall sich da eine Menge einfallen lassen. Mit 18 machte ich meinen Führerschein und mein Vater schenkte mir einen alten BMW. Plötzlich hatte ich ganz viele Freunde, die mit mir abhängen wollten. Und ich dachte, ich wäre cool. Wir dachten, wir wären cool. Ich ließ auch immer wieder andere mit meinem Auto fahren. Also ich war sehr leichtsinnig und manchmal auch übermütig. Ich war auch nicht immer ganz nüchtern, muss ich zugeben. Und ich fuhr gerne mal zu schnell. Die meisten von euch kennen ja diesen großen Parkplatz vor dem Olympiastadion. Und ich fuhr mit meinen Kumpels dort dahin und fuhr dann auf den Parkplatz im Kreis und wurde immer schneller und immer schneller, bis ich auf zwei Reifen fuhr. Und das fand ich dann total cool, das war dann der volle Kick für uns alle. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis es immer krachen musste. Und am 12. Dezember 1992 war es soweit und es krachte richtig. Und mein erster Gedanke war, Schei... Was hast du getan? Ich sah Bilder von meiner Kindheit aufflackern und ich dachte, ich würde sterben. Ich bekam kaum Luft und hatte dann einen Blackout. Vier weitere von meinen, die im Auto saßen, waren schwer verletzt. Einer von ihnen war ohnmächtig und er musste notoperiert werden und hat Gott sei Dank überlebt. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Und auch ich war in einem kritischen Zustand, ich hatte vier gebrochene Rippen. Das war ein Schicksalsschlag genau zur richtigen Zeit. So konnte es nicht weitergehen. Ich hatte den Unfall verursacht. Ich war der Hauptschuldige gewesen. Ich war unverantwortlich gewesen. Deshalb hatte ich nun die Konsequenzen zu tragen. Und eine Menge Schulden am Hals. Der Wagen war nicht versichert. Mein Vater wollte eigentlich die Versicherung zahlen, hat aber nicht getan. Pech gehabt. Es bestand kein Versicherungsschutz. Und ich musste die Schäden aller beteiligten Fahrzeuge sowie die Krankenhauskosten aller Verletzten selber tragen. Ich war nun hochverschuldet und hatte kein Auto mehr. Meine Freude am Leben war zu diesem Zeitpunkt gleich null. Wo waren eigentlich alle tollen Freunde gewesen, die wir noch damals für ein Auto hatten? Sie waren nicht mehr da. Echte Freunde gab es gar nicht in der Welt, in der ich lebte. Für meine Kumpels bestand der Sinn des Lebens darin, möglichst viel Spaß zu haben und das meiste rauszuholen, andere auszunutzen. Das gefiel mir nicht. Ich wollte nicht andere ausnutzen. Ich hatte kein gutes Gewissen dabei. Ich fing dann immer mehr an, nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Wie konnte es in dieser Welt überhaupt Freude geben? Das Leben bestand doch nur aus Leid und Problemen und Enttäuschungen. Auch innerhalb der Familie gab es viel Stress. Nicht nur mit meinem Vater, auch mit meiner Mutter, bei der ich ja noch wohnte. Wir zofften uns fast täglich und sie machte mir zu Recht Vorwürfe. Ich hatte immer die Nase voll und zog dann zu Hause aus. Aber ich verspürte eine große Last auf meinen Schultern. Ich fühlte mich schuldig. Ich hatte diesen großen Schuldenberg zu zahlen. Und ich war einfach enttäuscht vom Leben und auch von mir selber. Ich hatte es verbockt. Ich war unverantwortlich gewesen und musste nun diese Wahrheit, musste mich nun dieser Wahrheit stellen und ihr in die Augen schauen. Schuldgefühle sind ein Freudenkiller, das sage ich euch. Sie sind ein Hauptgrund dafür, warum Menschen ihre Freude verlieren. Du kannst nicht gleichzeitig Schuldgefühle haben und Freude. Und wir alle haben in unserem Leben Schuld auf uns geladen. Und das Resultat ist, wir machen uns Vorwürfe, wir bereuen gewisse Dinge und wir klagen uns sogar selber an. Das hätte ich nicht tun sollen. Aber das hätte ich besser machen sollen. Warum habe ich das und das getan? Und wir verlieren unsere Freude. Nun, wenn man nach dem Sinn des Lebens fragt, dann kommt man nicht um Gott herum. Also fing ich an, erst einmal im Koran zu lesen und später dann auch in der Bibel. Und ich suchte nach Antworten. Vor allem suchte ich nach Gott persönlich. Ich las dann täglich, abends vorm Schlafen gehen, teilweise stundenlang in der Bibel. Und das motivierte mich. Es gab mir Hoffnung. Ich war auch erstaunt, wie besonders Jesus beschrieben wurde. Jesus stach heraus. Es war offensichtlich, dass er nicht nur ein Prophet war, so wie ich es aus dem Koran kannte. So wie er mit unterschiedlichsten Menschen umgegangen war, so wie er lehrte, so wie er Fragen beantwortete, da musste mehr dahinter stehen. Er war offensichtlich nicht von dieser Welt. Und ich las dann zum ersten Mal in meinem Leben Bibelverse wie den folgenden von Jesus in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da sagt er: Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Worte wie diese waren Balsam für meine Seele. Seine Worte motivierten mich, auch von ihm zu lernen. Ich wollte einfach mehr wie Jesus werden. Ich wollte mich verändern. Und Jesus versprach mir, meine Last abzunehmen. Was war meine Last? Meine Last war meine Schuld. Und ich sehnte mich nach Vergebung, nach einer neuen Chance, nach einem Neustart. Bei Jesus konnte ich das alles finden. Ich lernte einen jungen Mann namens Albert Butoko Mulongwe kennen. Und ihr seht ihn auf dem Foto. Albert war Christ und er beantwortete mit einer Engelsgeduld all meine Fragen. Ich bombardierte ihn mit Fragen. Und ich sah in ihm eine kindliche Freude. Eine Freude, nach der ich mich sehnte. Albert hatte kein einfaches Leben und schon viel Leid erfahren. Und doch strahlte er die meiste Zeit vor Freude. Albert ist leider 2006 an Krebs gestorben. Und nun bei Gott. Er ist zu seiner ewigen Freude vorausgegangen. Und ich freue mich schon darauf, ihn eines Tages wiederzusehen. Das habe ich ihm auch kurz vor seinem Tod noch gesagt. Durch Albert lernte ich auch weitere Studenten in der Gemeinde kennen. Und auch in ihnen sah ich diese kindliche Freude. Zumindest in den meisten, die ich kennengelernt hatte. Und nachdem ich dann durch die Bibelstudien verstanden hatte, was Gott für mein Leben wollte, ließ ich mich am 29.06.1999 von Albert taufen. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich aus dem Wasser herauskam, voller Freude, mit beiden Fäusten in die Luft gestreckt. All meine Schuld war vergeben, keine Last mehr auf den Schultern. Etwas Großartiges war für mich an diesem Tag passiert. Und das war übrigens auch die erste Andacht, zu der meine jetzige Ehefrau Justine gekommen war. Ich war die erste Taufe, die sie in der Gemeinde gesehen hat. Und ich glaube, ich habe schon mal erzählt, aber hat Gott nicht Humor? Er hat jetzt mal gleich gezeigt, wer ihr zukünftiger Ehemann sein wird. Natürlich wusste sie es zu der Zeit nicht. Auf jeden Fall war ich nun überglücklich. Die Freude, die ich als Jugendlicher verloren hatte, war nun wieder zurück. Das ist eines der ersten Fotos nach meiner Taufe und ich sah hier richtig glücklich und erleichtert aus. Das alles hatte ich nur Jesus zu verdanken. Er war der Hauptgrund dafür, warum ich überhaupt Christ werden wollte. Ich kannte die Gemeinde noch gar nicht. Ich war auch bei keinem Gottesdienst gewesen, habe mich einfach taufen lassen. Diese Freude war nicht nur auf meiner Seite, sie war ganz bestimmt auch auf Jesu Seite. Das steht auch in der Bibelstelle, die ich mir für meine Taufe damals ausgesucht habe, in Lukas 15, Verse 3 bis 7. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis: Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schulter und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir! Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Gott ist ein liebender Vater und freut sich natürlich riesig über jeden einzelnen seiner Kinder, der zurückkommt. Das sehen wir auch denn wenige Verse später im Gleichnis von diesem berühmten Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und Jesus hat mehrere verschiedene Gleichnisse erzählt, um klarzumachen, wie sehr sich Gott über jeden Einzelnen freut, der seine eigenen Sünden wirklich tief bereuen kann und sich dann zu Gott wendet und sich zu ihm bekehrt. Im Johannes 15,11 sagt Jesus: Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Jesus möchte uns seine Freude schenken und unsere Freude dann vollkommen machen. Ich mag diesen Gedanken. Und Jesus selber war sicher sehr freudestrahlend. Er war ein sehr freudestrahlender Mensch. Wenn du ständig von Freude redest und krasse Sachen behauptest, aber keine Freude in dir hast, wer wird dir nachfolgen? Jesus sind die Menschen massenweise nachgefolgt. Und er hat viel Freude verbreitet. Und das tut er auch heute noch. All die Gebote von Jesus, die in diesem höchsten Gebot der Liebe zu Gott und zu allen Menschen zusammengefasst werden, haben das Ziel, unsere Freude vollkommen zu machen. Diese Freude fällt uns nicht einfach so zu. Wir müssen diese Freude kämpfen. Wir müssen uns immer wieder auch neu für diese Freude entscheiden. Und wenn wir diese Freude haben, dann sollen wir sie nicht einfach leichtfertig so wieder dahergeben. Wir brauchen die Beziehung zu Jesus, damit wir diese Freude tief in uns drin behalten können. Jesus gibt uns so viele Gründe, damit wir uns freuen können. Lass uns mal einen Vers anschauen, der beschreibt, wie die erste Gemeinde vor 2000 Jahren so drauf gewesen war. Vor allem die Freude, die ersten Christen direkt nach ihrer Bekehrung auch hatten. Dieser Vers ist in der Apostelgeschichte 2, Vers 46. Da heißt es: Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. So wurden die ersten Christen beschrieben. Die Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Was für eine schöne Beschreibung. Überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit. Beschreibt das auch unsere Zusammenkünfte? Ich hoffe. Aber was genau hat denn diese Freude in den Christen ausgelöst? Durch was genau gab ihnen denn Jesus diese Freude? Wenn wir wenige Verse zurückgehen zum Vers 38, können wir erahnen, was in ihnen diese Freude ausgelöst hat. Sie waren voller Freude, weil ihnen erstens die Sünden vergeben waren und zweitens sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Ich habe euch ja gerade erzählt, welche Last von meinen Schultern gefallen war, weil mir all meine Schuld vergeben war und ich diesen Neustart mit Gott machen durfte. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. War diese Freude aufgrund der Gnade in diesen 20 Jahren immer da in meinem Leben? Leider nicht. Ich kann die Gnade immer wieder aus den Augen verlieren. Ich kann mich auch immer wieder schuldig fühlen. Das ist tief in mir drin. Ich bin so geprägt. Auch auf das, auch aufgrund der Dinge, die ich in meiner Jugend erlebt habe. Ich brauche es immer wieder, an die Gnade erinnert zu werden. Immer wieder daran erinnert zu werden, dass mir all meine Schuld vergeben ist. Ich brauche das Abendmahl, das mich an Gottes Gnade erinnert. Und ich glaube, Jesus wusste, dass wir es immer wieder brauchen, erinnert zu werden. Und deshalb auch das Abendmahl eingesetzt. Die Gnade schenkt uns Freude. Und es gibt Parallelen zu den Israeliten, die im 6. Jahrhundert vor Christus durch den babylonischen König Nebukadnezar in die Gefangenschaft geführt wurden. Und nach 70 Jahren im Exil dann durch die Perser wieder befreit wurden und dann mit Erlaubnis des persischen Königs Kyros II. Wieder zurück nach Jerusalem gehen durften, um die Stadt wieder aufzubauen. Und auf ihrem Weg nach Jerusalem sangen sie vor Freude verschiedene Lieder. Und eins davon ist im Psalm 126 sehr schön geschrieben. Da steht: Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man: Der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Die Israeliten hatten große Freude. Und wenn man Lieder singt, dann ist es oft ein Ausdruck von Freude. Und die Völker drumherum sahen das und gaben Gott dafür die Ehre. Ich arbeite im Gefängnis. Und es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie sehr sich die Insassen auf ihre Entlassung freuen. Ja, sie feiern da oft richtig ab und machen oft ein Festessen. Und manchmal laden sie auch mich ein. Und da wird dann voll aufgetischt, ja. Ich kann ihre Freude nachvollziehen. Sie bekommen eine neue Chance. Sie werden die Freiheit entlassen. Geistig gesehen wurden auch wir Christen in die Freiheit entlassen. Das ist die Parallele zu den Israeliten damals. Wir waren früher auch gefangen in unseren Sünden. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit hat uns wieder befreit. Er hat Großes an uns getan. Er hat uns all unsere Schuld vergeben. Nun haben wir ein reines Gewissen vor Gott. Und deshalb können wir auch jubeln, wie die Israeliten damals. Und können singen. Weihnachten ist ja eine Zeit der Geschenke. Lasst uns mal kurz gemeinsam überlegen, welche Geschenke uns Jesus gebracht hat. Ich habe ja schon die Gnade erwähnt. Und ihr könnt euch jetzt kurz überlegen, oder einfach melden und laut reinrufen, was uns Jesus gebracht hat. Welche Geschenke haben wir von ihm bekommen?
Heiligen Geist.
Den Heiligen Geist, richtig. Und der wirkt auch Freude in uns. Darauf komme ich auch gleich zurück.
Norm. Treue Freunde.
Treue Freunde. Du bist ein sehr treuer Freund. Daniel.
Hoffnung auf das ewige Leben.
Hoffnung auf das ewige Leben, genau.
Tolle Ehepartner.
Tolle Ehepartner. Richtig. Ganz, ganz tolle Ehepartner. Ihr seht, Jesus hat uns einige Geschenke gebracht. Viele Geschenke gebracht. Er hat uns auch noch, wie Jörg richtig gesagt hat, den Heiligen Geist dagelassen. Und auch der Heilige Geist bewirkt Freude in uns. Der Heilige Geist, den wir in unserer Taufe empfangen haben. Im Galater 5, 22 werden die Früchte des Heiligen Geistes aufgezählt. Und direkt nach der Liebe, als zweites schon, wird die Freude aufgezählt. Der Heilige Geist bewirkt Freude in uns. Sie ist eine Frucht des Geistes. Deshalb lass dich von diesem Heiligen Geist leiten und bete dafür, dass er dich leitet. Und dann wirst du Freude in deinem Leben haben. Gott hat uns so viele Gründe zur Freude gegeben. Wir haben vorhin gesungen, 10.000 Gründe. Und doch beobachte ich immer wieder, dass bei einigen von uns die Freude nicht so richtig präsent zu sein scheint. Manche von uns laufen herum, als seien sie von Gott gestraft. Und es gibt Zeiten, da ist es okay, alles hat seine Zeit. Aber Gott möchte, dass wir beständige Freude in uns haben. Und ich meine damit keine aufgesetzte Freude, sondern eine tiefe, herzliche Freude, die von innen heraus sprudelt, die vom Heiligen Geist kommt. Wenn du durch den Tag gehst und denkst, oh, alles so anstrengend, oh, heute wieder nicht in der Bibel gelesen und wieder nicht gebetet und dann, oh, muss ich auch zur Andacht gehen. Und wer wird dich anschauen und denken, so ein Leben will ich auch gerne. Niemand. Wenn du zu sehr auf deine Probleme schaust, dann werden sie dir deine Freude rauben. Wenn du dich die ganze Zeit mit deinem Problem beschäftigst und deine Gedanken die ganze Zeit um deine Probleme kreisen und du über Tag und Nacht nachdenkst und grübelst, wie wirst du für andere rüberkommen? Wie wirst du für andere sein? Du wirst für andere jemand sein, der ein Problem hat. Oder schlimmer noch, wie jemand, der Probleme hat. Ich denke, keiner von uns möchte so jemand sein, oder? Es gibt andersherum auch viele Gründe, über die wir uns dann freuen können. Du hast Erfolg in der Schule oder in der Uni oder auf Arbeit und du freust dich. Du wirst gelobt und bekommst Anerkennung. Du freust dich. Schwierige Situationen lösen sich wieder auf. Bei mir war es vor 2 Wochen so. Und ich hatte große Freude. Die Kinder hören auf dich und erkennen, dass es gut war, zu hören. Das sind alles Gründe, über die man sich freuen kann. Aber jeder kann sich doch freuen, wenn die Dinge gut laufen, oder? Als die ersten 72 Jünger zu Jesus zurückkamen, um ihm voller Freude von ihren Erfolgen zu berichten, sagte Jesus zu ihnen, dass sie sich nicht wegen aller Erfolge freuen sollen, sondern weil ihre Namen im Himmel geschrieben stehen. Zu dem Lukas 10, Vers 20. Wie oft denkst du darüber nach, dass dein Name im Himmel geschrieben steht? Ich tue es nicht sehr oft, ich sollte es viel öfter tun, weil nur das am Ende zählen wird. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Wir sollen uns auch nicht abhängig von all diesen Umständen machen. Egal, ob wir durch gute oder schlechte Zeiten gehen, wir können uns immer freuen. Wir können uns sogar freuen, wenn wir Probleme haben. So beschreibt es auch Jakobus in seinem Brief im 1. Kapitel gleich. Jemand war gemein zu dir, du hast finanzielle Herausforderungen, du hast gesundheitliche Herausforderungen, die Ehe läuft nicht so gut, die Kinder machen dir Sorgen, deine Eltern nerven ab, du fühlst dich allein. Freu dich, dein Name steht im Himmel geschrieben. Mit Jesus kannst du auch jeden Tag dich immer wieder neu für diese Freude entscheiden. Genauso wie die frühen Christen haben auch wir allen Grund zur Freude. Vor allem, weil uns die Sünden vergeben wurden, weil wir den Heiligen Geist haben, weil unser Name im Himmel geschrieben steht. Halleluja! Aber es gibt noch viele weitere Gründe, über die wir uns freuen können. Aber es gibt einen Grund, der alle anderen Gründe übertrifft. Die Israeliten kamen nach ihrer 70-jährigen Gefangenschaft wieder zurück nach Jerusalem, um die Stadt wieder aufzubauen. Der Stadthalter Nehemia sorgte für den Wiederaufbau der Stadtmauern. Und der Priester und Schriftgelehrte Esra sorgte für den Wiederaufbau des Tempels, dieses schönen Tempels Salomons, der in Trümmern lag. Und während Nehemia die Stadtmauer wieder aufbaute, bekam er großen Widerstand von zwei Männern, die gegen ihn hetzten, um ihn von dem Bau der Mauer abzuhalten. Sanballat und Tobia beschimpften und beleidigten Nehemia die ganze Zeit. Sie wollten ihn entmutigen und ihn von seinem Vorhaben abbringen. Aber Nehemia blieb stark und ließ sich nicht beirren oder in irgendwelche Kämpfe verwickeln. Nehemia ließ sich auch nicht seine Freude an Gott nehmen. Die beiden wollten seine Freude zerstören. Aber er ließ sie sich nicht wegnehmen. Und genauso wenig Esra. Nachdem der Tempelbau abgeschlossen war, las er laut aus den Schriftrollen des Alten Testaments vor. Und das ganze Volk hörte zu mit Freude und war sehr betroffen. Und dann sagte Esra etwas sehr Wichtiges zum Volk. Wir lesen Nehemia 8, Vers 10. Und Esra sprach zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig für den Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia und Esra wollten dem Volk helfen, zu verstehen, dass sie sich über Gott freuen sollen und dass diese Freude ihre Stärke sein würde. Zwei Männer Gottes, die ihre Freude an Gott hatten und sie weitergaben und verbrachten, wozu sie bestimmt waren. Die Worte von Esra hallen noch heute nach und sie gelten auch für uns heute. Wir alle sollen unsere Freude an Gott behalten. Nicht all die Geschenke, sondern derjenige, der uns alle beschenkt, soll der Grund für unsere Freude sein. Und wir alle wollen auch stark sein. Die Freude an Gott wird uns stark machen. Die Beziehung zu Gott ist das größte Geschenk, das wir erhalten haben. Und umso besser unsere Beziehung mit Gott ist, desto größer wird auch unsere Freude sein. Die Umstände werden sich immer wieder ändern. Aber Gott ist immer da und bleibt immer derselbe. Über ihn können wir uns immer freuen. Am Ende wird es immer um unsere eigene persönliche Beziehung mit Gott gehen. Wenn diese Beziehung leidet oder zu kurz kommt oder sogar wegfällt, wird alles nur noch zur mühsamen Last. Dann ist alles nur noch trockene Religion und Druck. Deshalb lass dir niemals deine Freude an Gott nehmen. Halte immer an dieser Freundschaft fest und Gott wird dich dann leiten, dein Leben lang und deine Freude vollkommen machen. Wann war das letzte Mal, dass jemand deine Freude an Gott bemerkt hat? Oder andere Frage, bist du im vergangenen Jahr in deiner Freude zu Gott gewachsen? Wir verherrlichen Gott, wenn wir uns über ihn freuen. Und ich mag dieses Zusammenspiel. Gott möchte uns Freude schenken und wenn wir uns dann freuen, dann verherrlichen wir auch Gott damit. Wer von euch hat das Tennis-Wimbledon-Finale der Herren in diesem Sommer gesehen? Okay, hey Steffen, war klar. Roger Federer, der achtmalige Wimbledon-Sieger gegen Novak Djokovic, den fünfmaligen Wimbledon-Sieger. Was für ein krasses Spiel. 5 Stunden, das längste Wimbledon-Finale aller Zeiten. Über 5 Sätze natürlich. 3 Sätze wurden im Tiebreak entschieden. Erstmalig wurde im 5. Satz das Tiebreak beim Stand von 12 zu 12 gespielt. Sonst ist es immer beim Stand von 6 zu 6. Federer hatte schon 2 Matchbälle und einen Aufschlag im 5. Satz beim Stand von 8 zu 7. Und verlor das Spiel trotzdem noch. Er war in allen Statistiken überlegen, außer in einer. Unforced Errors. Ungezwungene Fehler. Aber es war ein Wahnsinnsfinale. Okay, was habe ich gerade gemacht? Ich habe voller Begeisterung von einem Tennisspiel erzählt. Ich habe ein Tennisturnier und 2 Tennisspieler glorifiziert. Und der eine oder andere von euch wird jetzt gedacht haben, vielleicht sollte ich mir die Highlights auf YouTube anschauen. Und auch schade, dass ich gesehen habe. Also ihr seht, welche Kraft in der Begeisterung stecken kann, wenn wir sie haben. So sollen wir uns über unsere Beziehung mit Gott freuen. Und das ist nicht nur ein netter Gedanke. Es ist ein Gebot, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat und auch Paulus später nochmal wiederholt hat. Zum Beispiel in Philipper 4,4 bringt Paulus das sehr klar auf den Punkt. Er sagt, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Ich habe diesen Vers nie so richtig als Gebot gesehen, sondern mehr als ein Ideal. Gebote sind vielmehr für mich sowas wie, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Aber ich soll mich über Gott freuen. Das ist ein Gebot. Und diesen Vers, diesen einen Vers, sagt Paulus sogar dreimal, freut euch. Er wiederholt das Gebot sogar noch einmal. Er sagt, nur noch einmal sage ich euch, freut euch, damit ihr es auch ja nicht vergesst. Wir sollen uns alle Zeit freuen. Und was auch immer geschieht, wir sollen uns immer wieder freuen. Paulus sagt, dass wir uns nicht wegen, sondern trotz der Probleme freuen sollen. Und diese Freude ist eine übernatürliche Freude. Und die ist nur möglich, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben, wenn wir eng mit ihm verbunden bleiben und uns über ihn freuen können. Wir können das falsche Bild vom Christentum, das manche Menschen haben, korrigieren. Manche Menschen denken, es ist eine Qual, Christ zu sein, wenn man von lauter Entbehrung gar keine Freude mehr haben kann. Meine Schwester hat es damals so gesehen. Und das stimmt aber nicht. Egal, ob du Christ bist oder nicht, Herausforderungen wird es immer geben. Aber die Frage ist, wie musst du mit diesen Herausforderungen umgehen? Wirst du deine Freude verlieren und vielleicht sogar verbittern, wie manche Mädchen? Oder wirst du den Herausforderungen mit Freude und Zuversicht begegnen und sogar an ihnen wachsen? Mit Jesus ist es möglich. Und Menschen wie ich damals werden es vielleicht sehen und sie werden dich vielleicht fragen. Und du wirst ihnen helfen können und ihnen zeigen, woher du deine Freude hast, so wie es Albert damals mit mir getan hat. Die Israeliten sollten an dem Tag vor 2500 Jahren ein großes Fest Gott zu Ehren feiern. Sie sollten fette Speisen und süße Getränke trinken. Sie sollten sich freuen und denen abgeben, die nicht so viel haben. Mich erinnert das Fest irgendwie an das Weihnachtsfest. Ich sehe da Parallelen. Deshalb lasst uns in den kommenden Tagen voller Freude Weihnachten feiern. Lasst uns fette Speisen essen. Lasst uns süße Getränke trinken. Lasst uns andere beschenken, die nicht so viel haben wie wir. Lasst uns aber vor allem Jesus feiern, den Sohn Gottes, mit dem wir nun verbunden sind, durch den wir nun vollkommene Freude haben können. Die Freude an ihm wird immer unsere Stärke sein. Und dann werden wir ihn verherrlichen. Amen. Ich wünsche euch allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ganz viel Freude an Jesus für das neue Jahr. Gott segne euch. Amen.